Wir lassen euch mal wieder teilhaben an den vielen Fragen, die uns sehr häufig in unserem Beruf gestellt werden von Mitarbeitern, von Mandanten. Und was das für Fragen sind und wie unsere Antworten darauf sind, das hört ihr in dieser Folge.
Steuertalk, der Podcast rund um Steuern. Klar, einfach
und verständlich. Guten Morgen, Eva.
Hallo Axel.
Ich grüße dich. Und schön sitzen wir wieder im Podcast, um zu plauschen.
Um zu plauschen, ja. Genau.
Für heute mal was anderes, wobei wir das andere ja schon mal gemacht haben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ein paar Tage her, ne?
Ist schon ein bisschen her.
Ja, ja.
Aber wir haben das nochmal aufgegriffen, so was wir einfach so im Alltäglichen vielleicht für Fragen gestellt bekommen.
Ja. Ein kleiner Auszug aus den Fragen. Ja. Und als ich sie mir gerade nochmal angeschaut habe, habe ich gedacht, wow, es ist halt eine Frage.
Ja, ne? Ja.
Und die kommt aus einer anderen Welt.
Ja.
Ja, und das finde ich das Besondere an den Fragen, wo man sagt, oh, das ist mal eine Frage. Da muss ich mal den Stuhl wechseln, um darauf antworten
das
zu können.
Das finde ich halt immer das Wichtige. Man muss sich, aus welcher Perspektive werden wir das gefragt?
Ja.
Ich glaube, das ist ganz oft bei uns in dem Job so, dass man immer sagen muss, okay, der Mandant oder der mich gerade fragt, sitzt aus einer anderen Perspektive davor und stellt sich deswegen diese Frage. Und es gibt keine, wie man so schön sagt, es gibt keine dummen Fragen.
Es gibt keine dummen Fragen, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Und wenn ich die erste Frage sehe, dann glaube ich, musst du mir die stellen, weil ich ja der Lohnmenschen bin.
Ich wollte gerade sagen, also die erste Frage hier war, welche Unterlagen werden bei einer Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung meistens angefordert?
Okay, ich verstehe die Frage so mit meistens
ja.
angefordert, weil als alter Lohnfuchs ist es ja so, ich hole mal ein bisschen aus, ist ja eine Frage, kann ich ein bisschen darauf antworten. Ja. Anders als bei den Betriebsprüfungen des Finanzamtes sind die Prüfungen der deutschen Rentenversicherung gesetzlich vorgeschrieben und sind immer Anschlussprüfungen.
Ja.
Betriebsprüfungen vom Finanzamt können nach 10 Jahren, 20 Jahren, vielleicht auch gar nicht
irgendwann kommen. Ich sag mal, sind willkürlich.
Sind willkürlich. Die Prüfungen der deutschen Rentenversicherung sind regelmäßig alle 4 Jahre. Ja. Warum? Weil geprüft wird, der Arbeitgeber hat treuhänderisches Geld und das muss überprüft werden, ob das alles richtig ist.
Ja.
Heißt, man kann da nicht sagen, oh, ich kriege keine. Doch. Nee,
also Rentenversicherungsprüfung, jeder, der Angestellte hat, kriegt eine Rentenversicherungsprüfung.
Immer.
Ja.
Genau. Was wird meistens angefordert oder was wird auch gerne meistens verkehrt gemacht? Nämlich, wenn dann zwischendurch mal eine Lohnsteueraußenprüfung war und da sind Feststellungen gemacht worden, dann sollte man immer sofort die Feststellung der Lohnsteueraußenprüfung der deutschen Rentenversicherung schicken zum Zeitpunkt der Prüfung. Warum? Das hat was mit Säumniszuschlägen zu tun. Nämlich, wenn man dann erst, wenn der Rentenversicherungsprüfer kommt, nach 3 Jahren dem den Bericht gibt, dann entstehen Säumniszuschläge. Weil das ja eigentlich schon hätte viel früher festgestellt werden.
Ja.
Also meistens werden immer angefordert Lohnsteuer-Außenprüfungsberichte, beziehungsweise da wird geguckt, hat er den vielleicht schon früher geschickt.
Genau.
Punkt Nummer 1. Meistens und immer angefordert werden die Aufzeichnungen zum Mindestlohn.
Ja.
Relativ einfach erklärt, das ist ein Bundesgesetz.
Mhm.
Und da ist der gesetzliche Träger verpflichtet, das zu überprüfen.
Ja.
Heißt, die Minijobler haben Stundenaufzeichnungen zu machen, damit man überwachen kann, haben die ihren Mindestlohn erhalten oder nicht. Was auch immer angefordert wird, ist der Befreiungsantrag bei dem Minijobber,
was
nicht in die Rentenversicherung eingezahlt worden ist. Was auch immer angefordert wird bei GmbHs, ist die Gesellschafterliste.
Ja.
Beziehungsweise, wie sind die Beteiligungsverhältnisse? Mhm. Ist der Geschäftsführer zu mehr als 50 oder der Gesellschafter-Geschäftsführer zu mehr als 50% Anteilseigner oder weniger, weil sich daraus die Sozialversicherungspflicht ergibt?
Ja, da habe ich gestern noch ein Gespräch zugeführt, wegen Statusfeststellung und so. Ja. Und da habe ich auch gesagt, irgendwann kommt die Rentenversicherung. Und deswegen immer Statusfeststellung.
Immer.
Ja.
Immer machen. Immer vorher machen.
Weil, genau.
Das ist halt einfach so. Da von mir nochmal der Hinweis. Wir können dann nur begleiten, weil im Sozialversicherungsrecht werden wir vom Staat nicht so anerkannt wie im Steuerrecht. Da muss man also schon das schon ganz gut mit dem Mandanten zusammen machen. Jetzt überlege ich gerade, was wird immer angefordert? Immer angefordert werden auch die Kontenblätter zum Thema Künstlersozialkasse.
Das wäre auch das, was mir im Kopf gewesen wäre, ja.
Ja, weil der Rentenversicherungsträger auch die Aufgabe hat, die Künstlersozialabgabenpflicht zu überprüfen. Und da lässt man sich dann gerne die Kontenblätter und auch die entsprechenden Rechnungen dazu vorlegen. Wobei da meine Erfahrung ist, da ist auch viel Gestaltungsspielraum, was Rechnungsinhalt. Also das wird, da wird zu schnell geschossen mit, mit den Beiträgen. Ja. Da muss man sich wirklich mit der Sozial, mit der Thematik der Sozialkasse beschäftigen, um da nicht zu viele Beiträge zu bezahlen. Ja. Fällt dir noch was ein als Nichtlöhnerin?
Nee, mir ist das Thema Künstlersozialkasse immer präsent, weil da auch häufig das Verständnis des Unternehmers, des Arbeitgebers fehlt, warum er denn jetzt im Zweifel noch in die Künstlersozialkasse, was er denn mit Künstlern zu tun hätte.
Ja, ja. Da könnten wir eigentlich auch mal einen schönen Podcast drüber machen, nämlich einfach mal das nochmal zu erklären. Ich glaube, ich habe da mal vor Jahren ein Video drüber gemacht. Müsste man mal in der Filmkiste suchen. Aber das, der Inhalt hat sich nicht geändert, aber wir könnten das ja gerne nochmal auffrischen. Aber anderes Thema. Ja. Ja, dann beschränken wir uns mal hier auf meistens angefordert. Ja, das sind so unsere praktischen Themen.
Ja.
Genau. Eva.
Ja.
Jetzt frage ich dich. Was ist die Steuerberatervergütungsverordnung?
Ja, ein großes Buch. Nein, das ist die Grundlage, wonach alle Steuerberater abzurechnen haben. Oft wird ja von Mandanten genau die Frage gestellt, ja, warum rechnet ihr denn so ab und so ab? Dann ist die erste Antwort immer, steht zu einer Steuerberatervergütungsverordnung. Die regelt halt, ja, wenn wir jetzt eine Finanzbuchhaltung erstellen, wie soll ich die nach der Gebührenverordnung abrechnen, damit alle Steuerberater erstmal den gleichen Abrechnungsgrundlage haben. Die regelt aber, die gibt uns trotzdem einen gewissen Spielraum. Die gibt Werte vor. Wenn ich jetzt mal wieder die Finanzbuchhaltung nehme, habe ich einen Gegenstandswert, der ergibt sich aus meinen Zahlen. Und darauf wendet, hat der Steuerberater die Möglichkeit, eine Range von Sätzen anzuwenden.
Also ich erkläre es immer so mit, dass ich sage, der Gegenstandswert ist der Umsatz oder die Ausgaben. Und dann sagt der Gesetzgeber, du hast eine Mindestgebühr. Ja. Und eine Höchstgebühr.
Genau.
Und aus Mindest und Höchst ergibt sich eine mittlere Gebühr.
Ja.
So, so. Und in der Regel, sagt die Kammer, sollte man sich daran orientieren, an der mittleren Gebühr.
Genau. Genau. Die wird auch zum Beispiel, um mal ein bisschen, wenn wir unsere Rechnung schreiben, wird die als erstes immer vorgeschlagen. Und dann kann ich halt gucken, habe ich viel Aufwand mit dem Mandanten, wenig. Schließt nachher noch eine Frage mit Digitalisierung an.
Ja, ja. Also ich erinnere mich aus den vielen Gesprächen mit den Mandanten, wenn es darum geht, Axel, kannst du mir ein Angebot machen?
Ja.
Und dann waren immer so meine Worte, ja klar, kein Problem. Was kann ich dir sagen bei dem Angebot? Ich werde dir nicht die Mindestgebühr berechnen, tut mir leid.
Ja.
Ich werde dir auch nicht die Höchstgebühr berechnen, weil ich dich gerne übermorgen auf der Straße noch grüßen möchte. Ja. Ich werde mich an der mittleren Gebühr orientieren. Und ab jetzt kommst du, lieber Mandant, ins Spiel. Nämlich, lass uns gemeinsam versuchen, durch Prozessoptimierung unter der mittleren Gebühr zu bleiben.
Genau.
Und nicht einfach zu sagen, ja, Mandant liefert die Unterlagen nicht ordentlich, wir gehen wir über gehen. Die mittlere Gebühr.
Genau. Ja.
Und ich glaube, da sind wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich ganz gut mitgefahren. Und du hast es ja auch im Großen und Ganzen so übernommen, dass man dann, wenn man über das Honorar spricht, auch erstmal über den Prozess spricht, ob man den nicht automatisieren
genau, und
verbessern
damit,
kann,
genau,
damit das Honorar reduzieren kann.
Genau. Aber grundsätzlich ist das die Grundlage unserer Abrechnung.
Ja, gesetzlich vorgegeben vom Staat, so wie bei den Notaren auch oder wie bei den Anwälten auch.
Gibt jedes Jahr eine neue, also nicht jedes Jahr eine neue, aber wir kriegen jedes Jahr so ein neues Büchlein, wo diese ganzen Sätze und was weiß ich alles drinsteht.
Okay. Ja, das wäre die Steuerberatervergütungsverordnung als Gesetzesgrundlage oder als Grundlage für unsere Rechnung.
Ja. Dann stelle ich dir mal die nächste, die, glaube ich, relativ schnell zu beantworten ist. Warum und wann lohnt sich ein SEPA-Lastschriftmandat beim Finanzamt?
Einzurichten.
Also ich hätte da eine klare Antwort drauf.
Ja, mach du mal zuerst.
Ich an Mandantenstelle würde immer ein SEPA-Lastschriftmandat beim Finanzamt einrichten.
Ich auch.
Weil ich mir dadurch erstmal durch verpasste Zahlungen Säumniszuschläge erspare.
Genau.
Weil dann ist das Finanzamt dafür verantwortlich, im ersten Moment das Geld bei mir abzubuchen.
Mhm. Mhm. Hast du noch einen weiteren Grund?
Nö. Nicht. Hast du noch einen Grund?
Ja, ja, weil das Finanzamt oft nicht am 10. abbucht, so wie es im Gesetz steht, sondern oft 5-6 Tage später.
Stimmt.
Das heißt, ich habe eigentlich den von mir gewünschten Effekt, später zu bezahlen, im Umkehrschluss durch die Erteilung des Lastschriftmandats.
Das ist auch richtig, ja.
Das fällt mir dazu ein.
Ja.
Das Zweite, was mir dazu einfällt, das sage ich auch immer ganz gerne in den Beratungsgesprächen. Wenn ich den Lastschrifteinzug erteile, kann ich durch die Angabe einer Kennziffer 1 oder 2 den Umfang einschränken.
Ja.
Und ich glaube, du hast das in deiner Beratung auch so übernommen, dass wir sagen, grundsätzlich erteile erstmal nur den Einzug für die laufenden Vorauszahlungen, weil das sind Zahlen, die wir dem Finanzamt gemeldet haben, also von uns bekannte Zahlen.
Ja.
Und die Abschlusszahlungen, wenn der endgültige Steuerbescheid bekommt, den überweist bitte selber, weil unsere Erfahrung zeigt, oder meine Erfahrung zeigt, dass, weiß ich nicht, 80% der Steuerbescheide nicht richtig sind.
Ja, mittlerweile glaube ich sogar noch mehr,
noch
leider.
Mehr. Mhm. Ja, ja,
ja.
Und deswegen, warum und wann? Ja, wie gesagt, und dann aber vielleicht nur einschränken auf die Vorauszahlung.
Ja, genau. Ist vielleicht auch mal erstmal überhaupt eine wichtige Info, dass ich das einschränken kann. Vielleicht
das stimmt,
ist das manchen
das
auch nicht bekannt. Also, wenn ich jetzt eine Firma eine Einzugsermächtigung, kann ich auch nicht sagen, nur Rechnung X und Rechnung Y nicht. Aber beim Finanzamt kann ich da noch ein bisschen differenzieren.
Das stimmt, bei uns geht das nicht.
Nee.
Bei uns ist hopp oder top.
Ja, genau.
Beim Finanzamt ist
kann man ein bisschen
hopp, hopp,
genau.
Klar, nicht top.
Genau.
Okay, Eva, was sind Werbungskosten?
Ja, das ist, bei der Frage kann man viel sagen und auch wenig sagen. Ich sag mal erstmal, Werbungskosten sind Kosten, wie lernt man das in der Schule, die meinem...
Die dienen der Sicherung, dienen der nachhaltigen Sicherung und Erhaltung
meiner Einnahmen. Genau, so ist es per Gesetz, glaube ich, definiert. Ja, und das sind, nehmen wir jetzt den klassischen Arbeitnehmer, das sind die Kosten, die ich von meinem Bruttolohn oder vom abziehen darf, wie zum Beispiel Fahrtkosten zur Arbeit, Arbeitsmaterialien,
Gewerkschaft.
Also alles, was dem Erhalt meiner Einnahmen und der Sicherung meiner Einnahmen dient. Wenn ich mich irgendwie fortbilde und der Arbeitgeber zahlt diese Fortbildung nicht, die hängt aber mit meinem Job zusammen. Kann ich das steuerlich absetzen als Werbungskosten?
Also steuerlich absetzen heißt ja auch, ich kann es von meinen steuerpflichtigen Einnahmen abziehen, damit sich die Steuerlast reduziert.
Ja.
Also Werbungskosten sind keine Kosten, die ich von der Steuer abziehe.
Nein, nein, genau. Und wenn man ganz genau in die Begrifflichkeit geht, gibt es Werbungskosten auch nur beim Arbeitnehmer, weil beim Unternehmer sind es Betriebsausgaben.
Aber inhaltlich
eigentlich. Inhaltlich ist es
das,
eigentlich.
Das gleiche, hat einfach nur einen anderen Namen.
Nur, dass ich den Werbungskostenpauschbetrag habe. Es gibt keinen Betriebsausgabenpauschbetrag.
Den gibt es nicht.
Ja.
Nee. Genau, also Werbungskosten gleich Betriebsausgaben.
Ja.
Dienst zur Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.
Ja.
Da. Und
dann, genau.
Warte.
Ja?
Fällt mir noch eins ein, das habe ich auch oft in den Beratungen, nämlich die Begrifflichkeit vorweggenommene Werbungskosten.
Mhm.
Das wissen auch viele nicht.
Ja, genau. Ich kann zum Beispiel, beginne eine Tätigkeit erst.
Erklär es mal mit einem Piloten.
Mit einem Piloten?
Ja.
Weil der vorher den Pilotenschein machen muss.
Ja, klar.
Ja, also ich möchte Pilot werden und dafür brauche ich ja erstmal einen Pilotenschein. Sonst darf ich so ein Flugzeug ja nicht fliegen. So, das heißt, ich investiere erstmal da rein, dass ich überhaupt Pilot werden kann. So, und diese Kosten. In dem Moment stehen denen keine Einnahmen gegenüber, würde man ja im ersten Moment sagen, ja, habe ich nichts von.
Und sind auch total viel.
Und sind auch viel.
Ja.
So, und die kann ich aber schon mal erklären. Wichtig ist, dass ich sie erkläre und feststellen lasse.
Das heißt, ich gebe eine Steuererklärung ab, wo nur Kosten drin stehen,
ja,
wo nichts passiert. Erstmal für
genau,
mich als Steuerberater.
Genau, ich habe dadurch keine Steuererstattung, keine Steuerlast, es passiert erstmal nichts. Aber die werden dann vom Finanzamt festgestellt. Und sobald ich den Pilot bin und als Pilot, glaube ich, auch nicht schlecht verdiene, kann ich dann diese festgestellten Kosten, vorweggenommenen Werbungskosten, in der ersten Steuererklärung, wo ich Einnahmen auch erkläre, mit abziehen.
Genau, damit habe ich wieder den Begriff Sicherung, nachhaltige Sicherung meiner Einnahmen. Ich habe sie nur vorher gehabt, nicht währenddessen. Habe ich diese Begrifflichkeit wieder getroffen und ich kann dann diese vorweggenommenen Währungskosten
auch abziehen.
Ja. Fiel mir gerade so ein, der Pilotenfall.
Stimmt. Ja, und dann die nächste Frage. Auch oft gestellt, muss man sagen, wer muss eigentlich eine Steuererklärung abgeben?
Ja, das ist eine sehr oft gestellte Frage, wobei es auf die grundsätzliche Einstellung des Menschen ankommt, der die stellt, weil die andere Gruppe der Menschen sagen, wenn mich keiner fragt, gebe ich auch nichts ab. Staat, wenn du was von mir willst, melde dich doch einfach bei mir. Ich kümmere mich dann schon.
Stimmt.
Das heißt, ich muss eigentlich erstmal da anfangen. Mhm. Ich hatte nämlich gestern so einen Beratungsfall.
Ja.
Der sagte, ja, pff, wenn der Staat sich nie bei mir meldet. Ja, aber ich sag, du hast doch, was hast du denn für Einkünfte?
Ja.
Ja, Vermietung und Verpachtung, Kapitalvermögen.
Oh.
Genau. Oh. Oh. Nee. Also, zurück auf die Frage, wer muss eine Steuererklärung abgeben? Jeder, der Einkünfte hat.
Ja.
So. Wir haben 7 Einkunftsarten. Und grundsätzlich erstmal steht im Gesetz, du Steuerpflichtiger musst liefern.
Ja.
Nicht wir fragen dich, sondern du musst liefern.
Ja.
Somit muss jeder eine Steuererklärung abgeben, der Einkünfte hat.
Mhm.
Jetzt kommt das Ja, aber, wie immer in dieser Republik.
Ja.
Dann gibt es ja Fälle, wo wir zum Beispiel einen Arbeitnehmer haben, der nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit hat, wo der Arbeitgeber bereits die Steuer einbehalten hat, wo es eine bestimmte Steuerklasse gibt. Da heißt es, okay, wenn du nicht abgibst, ist es nicht schlimm, weil wir haben ja deine Steuer schon bekommen.
Genau. Wir gehen davon aus, dass die Steuer quasi erledigt ist.
Ja. Hat er nur ein Mühe andere Einkünfte, muss er abgeben.
Ja.
Also er muss sowieso abgeben, aber das Finanzamt sagt, ach komm, wir fragen nicht.
Bei denen fragen wir einfach nicht.
Fragen wir einfach nicht. Dann haben wir so eine zweite besondere Menschengruppe, das sind die Altersrentner.
Ja.
Die waren ja ganz, ganz lange gar nicht im Fokus der Finanzverwaltung, weil eben die Renten nicht steuerpflichtig waren. Die hätten eigentlich auch immer abgeben müssen. Aber man hat dann gesagt, Mensch, komm, die Rente löst eh keine Steuer aus.
Ja.
Du gibst nicht ab. Da gab es doch auch so eine, wie hieß die noch? Nichtveranlagungsbescheinigung.
Genau, also das in der Praxis wird das immer noch gemacht. Also wenn man feststellt, der Rentner, der sich pflichtbewusst an seine Steuern macht und dann rechnen wir aus, Steuer ist null, dann ist da eigentlich die Beratung, wir stellen Nichtveranlagungsbescheinigung, einen Antrag auf Nichtveranlagungsbescheinigung, weil dann hast du Ruhe. Also dann ist das auch vom Finanzamt dir bestätigt, dass du nicht abgeben musst, außer deine Einkünfte ändern sich signifikant.
Also. Ja, dann möchte ich gerne, aber in dem Zusammenhang, wer muss eine Steuererklärung abgeben? Und ich habe gesagt, jeder, muss ich einfach auch das mit ins Gespräch einholen, nämlich das Thema Steuerstrafverfahren. Das muss einfach an der Stelle auch erwähnt werden. Es ist ja jetzt die Frage, wenn der Mensch meint, er müsste keine abgeben, und er gibt dann irgendwann eine ab, weil er vom Staat aufgefordert ist oder weil ihm das irgendeiner gesagt hat, dann läuft im System eigentlich parallel immer die Parallelfrage, hat er das jetzt gemacht, weil er doof war? Hat er das gemacht so grob fahrlässig, weil er es irgendwie nicht so richtig wusste? Oder hat er es vorsätzlich getan?
Ja.
Und ich muss sagen, heute ist es alles anders als vor 20 Jahren. Die Steuerfahndung, die Abteilung haben massiv aufgerüstet.
Ja.
Und Eva, ich gucke dich an und du weißt genau, wie viele Fälle wir gerade im Kopf haben, wo wir gesagt haben, what?
Ja.
Deswegen ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Und das wünsche ich keinem.
Nee.
Diesen Brief, der kommt meistens freitags nachmittags, liegt gelb im Briefkasten.
Gelb im Briefkasten und man denkt schon, oh Gott.
Und die Sprache auch fantastisch, richtig gut. Also eigentlich ist man schon im Gefängnis.
Ich würde sagen, im Gefängnis und hat noch einen ordentlichen Batzen Geld bezahlt.
Genau. Und dann geht natürlich der Prozess los. Wie komme ich aus diesem eingeleiteten Verfahren wieder raus? Wir haben oft, dass die Sachbearbeiter dann dort in den Stellen da irgendwie ganz entspannt mit umgehen. Für die ist das irgendwie wie Brötchen holen.
Ja.
Und unsere Mandanten schlafen dann 3 Monate nicht.
Ja.
Und dann heißt es plötzlich irgendwann, ja, nee, das Verfahren wurde eingestellt oder wurde gar nicht weiterentwickelt. Ja. Ja. Also ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, das sollte man bei der Beantwortung der Frage, wer muss eine Steuererklärung abgeben, immer im Hinterkopf haben.
Ja.
Und ich heute mit der Erfahrung würde lieber eine abgeben, schreibe meinen Namen rein, schreibe mal, ich habe keine Einkünfte.
Ich wollte gerade sagen, also lieber eine abgeben und die ist dann im Endeffekt vielleicht hinterher nicht richtig, anstatt erstmal gar keine abgegeben zu haben.
Ja. Ja, weil der Staat vermutet hinter jeder nicht abgegebenen Steuererklärung grundsätzlich das Böse, er macht es extra nicht. Ja. Weil er will mir was verheimlichen.
Und bei dem anderen, ich habe eine abgegeben, da ist halt eher, der wusste es halt nicht besser. Genau. Dass er da noch was reinschreiben muss.
Kann das schon mal nicht grob fahrlässig sein, sondern nur doof.
Nur doof. Genau.
Okay, ja, dann haben wir mal wieder so ein Päckchen an Fragen beantwortet.
Ein paar haben wir noch und es kommen ja immer täglich neue hinzu. Also ich glaube, an Fragen mangelt es nie.
Nicht. Und auch am Sprechen darüber, weil einem dann dir und mir dann immer wieder irgendwelche Geschichten dazu einfallen.
Ja, okay. Genau.
Eva, ich danke dir. Wir sehen uns.
Danke dir. Bis dann.
Bis dann. Ciao.